dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerin, hallo liebe Ketzer, obwohl man es schon so oft widerlegt hat, behaupten Gläubige dennoch immer weiter, es gebe außerbiblische Beweise für die Existenz von Jesus oder eines irdischen Gottes. Und dann wird dann oft gesagt, ja, Josephus, ne, Josephus hätte ihn zitiert und so weiter. Und manche Leute kopieren auch dann ganze Listen an Namen von angeblichen Zeugen, irgendwelche Römer oder irgendwelche Geschichtsschreiber oder Philosophen, kopieren es dann in irgendwelche Foren rein und es ist so lästig. Und wenn man es dann, oder bei YouTube, wenn man es dann Stück für Stück und Name für Name durcharbeitet und man denkt sich jetzt irgendwie, jetzt kriegt man dann auch die Belohnung in Form von, ach so, ja, danke für die Richtigstellung oder so, ne, dann hört man einfach gar nichts mehr. Und dann, nach ein paar Tagen, ist das Argument schon wieder da. Also das ist einfach irgendwie, weißt du, wie so ein Schwarm Insekten, den man nicht eingefangen bekommt. Das ist so frustrierend. Deswegen sammeln wir jetzt mal an dieser Stelle, welche angeblichen Zeugen da immer genannt werden und gucken dann, was man da weiß und was da jetzt Sache ist. Und dann könnt ihr sozusagen euch an diese Podcast-Folge erinnern. Dann habt ihr das übersichtlich mal zusammengestellt. Und das ist also ein kostenloser Service hier vom Ketzer-Podcast. Super! An meiner Seite ist der Christian. Hallo Christian.
Hallo.
Könnte denn eine Erwähnung von Jesus in so einem antiken Text, und darum wird es nachher die ganze Zeit gehen, welche Beweiskraft könnte das haben? Und ist das von vornherein verloren oder gibt es schon die Möglichkeit, dass wir sagen, ja, also hier dieses neu gefundene Papyrus ist schon beeindruckend oder ist es von vornherein unmöglich?
Der allgemeine wissenschaftliche Konsens ist, dass wenn man drei Erwähnungen hat, in unabhängige Erwähnungen in Quellen, dass die Persönlichkeit dann als historisch angesehen wird. Das ist quasi so ein Schwellwert, den sie angesetzt haben. Insofern wäre das eine Rolle oder andere archäologische Artefakte, die dann zeigen, dass er existiert hat, Münzen oder sowas oder Statuen.
Also bei Jesus müsste man ja mindestens die Vorhaut finden. Ne? Und es gibt ja auch einige, die behaupten, sie hätten das gefunden.
Sind nicht die Kreise des Saturns, die Vorhaut?
Ja, also. So, also Hefte raus, Diktat, jetzt wird gearbeitet. Und ich habe diese ganzen antiken, angeblichen Zitate mal in so Rubriken eingeordnet. Und die erste Rubrik, da geht es darum, Zitate zu finden, noch zu Lebzeiten von Jesus. Also da bestünde zumindest theoretisch die Möglichkeit einer direkten Zeugenschaft. Und es gibt tatsächlich einige jüdische Autoren, die also ausführlich über diese damaligen Geschehnisse und Gepflogenheiten berichtet haben, so Chronisten oder so. Oder man könnte sich ja auch vorstellen in Briefen oder so. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Und man hat auch ein paar Kandidaten, also Personen, die diesem Geschäft nachgegangen sind. Aber in diesen Schriften wird Jesus nicht erwähnt. Und man denkt sich, ja, mein Gott, das wurden sie halt nicht erwähnt. Ja, aber es gibt ein paar, die hätten sie eigentlich erwähnen müssen. Und dazu zählen Nummer 1 Philon von Alexandria. Er lebte circa im Jahr 15, also man ist nicht ganz sicher, im Jahr 10 oder 15 vor Christus geboren. Und gestorben 40 nach Christus. Und er war ein jüdischer Philosoph und Theologe. Und er beschrieb jetzt in seinen Texten die verschiedenen jüdischen Gruppierungen, die es gab im Palästina des ersten Jahrhunderts. Und er erwähnte Jesus nicht. Und das müsste doch eigentlich einen stutzig machen, dass sie da nicht vorkommen, obwohl das genau sein Geschäft war, das zu erwähnen. Und ich habe noch einen zweiten. Und zwar, er heißt Justus von Tiberias und er stammte jetzt tatsächlich aus Galiläa und lebte ungefähr in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts. Genauer weiß man es leider nicht. Aber erste Hälfte, ne, das ist ja, wenn Jesus also um 30 gekreuzigt wurde und so, dann wird es da reinpassen. Und er war ein Chronist der jüdischen Königsgeschichte. Es gab nämlich zahlreiche jüdische Könige und von seinen Werken ist zwar nichts erhalten, aber diese Werke werden von anderen zitiert. Unter anderem von Josephus, dem ich mich nachher noch sehr ausführlich widmen werde, ist so auch ein bisschen der Hauptteil des Beitrags. Also Josephus erwähnt ihn und auch andere Autoren. Dort ist aber auch keine Erwähnung von Jesus zu finden. Also obwohl andere Autoren, die die damalige Zeit als Chronisten beschreiben wollten und sich dann natürlich zahlreicher Quellen bedienten, ist aber jetzt nichts von Justus von Tiberias bekannt, obwohl es ja naheliegend gewesen wäre, ihn dann zu erwähnen, wenn da irgendein Jesus vorkommt. Ja, Christian, irgendwelche Anmerkungen dazu?
Ich habe zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass Jesus 6 bis 8 vor Christus geboren ist, wahrscheinlich, also je nachdem, das ist die, und das, es gab irgendein Problem, der Octavian wurde quasi als Kaiser erst später in Augustus umgewandt und deswegen hat sich irgendein Mönch im Mittelalter sich verheddert bei der ganzen Chronologie. Deswegen ist Jesus vor Jesus geboren. Und damit hat Philo eigentlich noch 6 bis 8 Jahre mehr Zeit gehabt, irgendwas über ihn zu schreiben und die Spanne der Überlappung wird größer. Kleine Randbemerkung, das Jahr 0 existiert nicht, weil es gab keine Zahl 0. Das Jahr 1 vor Christus geht direkt über in das Jahr 1 nach Christus. Da fehlt also ein Jahr, wenn man das als Zahl betrachtet. Aber das interessiert nur Mathematiker. Zum Justus von Tiberius will ich noch was sagen. Seine Werke sind verschollen. Das heißt, das ist nur ein anderes Wort dafür, da ja Christen die Hoheit über die gesamte Literatur übernommen haben, haben die dafür gesorgt, dass wir von den 100% aller antiken Schriften nur 1% bekommen haben. Und das war in den 99% drin. Das heißt, es sind nicht nur Geschichtsbücher verschollen oder nicht kopiert worden oder absichtlich zerstört worden, wir wissen es nicht, sondern auch Mathematikbücher und so weiter, weil die halt nicht so richtig christlich waren. Das ist der Grund, warum wir die nicht haben. Das heißt, es steckt ein Grund dahinter. Jetzt könnte man sagen, warum sollten Christen ein Buch nicht weiter überliefern, das zwar von Josephus erwähnt wird, der weiter überliefert worden ist.
Aber bei Josephus sind wir noch nicht, ne? Das kommt erst später.
Ja, ja. Ich meine, warum wird ausgerechnet das Buch, das möglicherweise die Jesusgeschichte beschreiben würde, vernichtet? Und es gibt nur zwei Gründe, wenn das absichtlich passiert ist. Ich spekuliere hier natürlich. Der eine Grund ist, er wird nicht erwähnt und es steht nichts drin. Der andere Grund, es steht etwas drin, was vielleicht nicht so toll ist über ihn. Aber dann könnte man sagen, dass es vielleicht jemand zitieren würde, weil ja so wenig über Jesus berichtet wird, dass man wenigstens das zitiert. Das ist beides eine Spekulation. Man kann nicht sagen, was in einem Buch drinsteht, was nicht vorhanden ist. Aber ich würde mich anschließen für Jörns Argumentation, dass wenn da was über Jesus drinstehen würde, dass das von den Kirchenlehrern und Kirchenhistorikern dann begierig aufgegriffen worden wäre.
Und von den Chronisten damals einfach nur als ein weiterer Fakt? Ne, weil sie haben ja wirklich da ganz viele Gruppen akribisch aufgeführt und beschrieben, was glauben die, was haben die für Riten und so weiter. Warum soll man dann ausgerechnet diese nicht nennen? Weil sie ja auch sehr interessant ist. Also je ähnlicher Gruppen sind, desto uninteressanter ist es darüber zu schreiben, also langweiliger. Mhm. Und jetzt hast du da plötzlich so einen Jesus und so weiter. Ne? Aber lass uns mal so einen kurzen Zwischeneinschub bringen, aber mit Betonung auf kurz. Nehmen wir mal an, sie hätten den erwähnt. Also diese beiden zeitgenössischen Autoren hätten das erwähnt. Und nehmen wir mal an, sie wären sogar direkte Augenzeugen gewesen, wenn sie geschrieben hätten, ja, und ich habe den gesehen. Und ich habe auch diese Rede gehört, ich habe mir nichts dabei gedacht, das damals, aber ich hab den gesehen. Würde das, wenn das da stünde, würde das für uns Ketzer was ändern? Würden wir das dann glauben oder würden wir sagen, ja, dann war Herr auch nur einer von denen, die da halt was erfinden? Wir können nicht wissen, dass es wahr ist. Und darum geht es ja letztlich.
Wenn da zwei verschiedene Quellen sind, dann hätten wir schon 2 von 3. Und wir würden dann quasi schon sagen, dass die Historizität dann im wissenschaftlichen Sinn dann gegeben ist. Weil es zwei Leute, die quasi unabhängig, denen das egal ist, dann eine Rolle spielt. Aber es wären dann auch nur noch 2 von 3. Das heißt, es wäre eine Persönlichkeit, die wahrscheinlich historisch wäre, aber noch nicht gesichert. Hm. Das wäre so, wie die harte Wissenschaft damit umgeht. Hm.
Also ich bin da irgendwie unentschieden. Ich müsste mir dann den Text genau angucken und was ist das für eine Person? Es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel, weißt du, früher war ja auch Theologie oder halt Leute, die schreiben konnten und die so intellektuelle Berufe hatten irgendwie, ne? Das war ja oft nicht so richtig getrennt. Das kann ja sein, dass jemand irgendwie so eine Art Priesterrolle hatte. Also nebenberuflich war der in so einer Gemeinde tätig und hauptberuflich war er halt Chronist.
Ja.
Und dann hat er das halt als Chronist aufgeschrieben, aber indem er, praktisch so wie Harald Lesch, ne, wo man denkt, der ist eigentlich Wissenschaftler, ja, aber der hat trotzdem eine religiöse Botschaft. Und wenn der jetzt ein wissenschaftliches Buch schreiben würde und dann macht er auch ein paar Bemerkungen über Jesus, dann wird man in 1000 Jahren, wenn man das finden will, sagen, ah, da siehste, und der war Wissenschaftler. Aber heute wissen wir, ja gut, das gilt ja nicht, ne, weil er hat diese Doppelfunktion und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und diese Trennung, die wissen wir heute, aber in 1000 Jahren wird man die vergessen haben und dann nimmt man es als Beweis. Und deswegen bin ich da irgendwie so ein bisschen misstrauisch.
Ich meine, ein gutes Beispiel ist, wenn man Mythen anschaut, wie zum Beispiel die Artus-Legende. Mhm. Über den gab es auch unabhängige Geschichten, aber das waren Legenden, die waren legendär und die haben sich eben nicht mit historischen Details abgemüht. Und das ist ein Zeichen, dass auch wenn da 3 oder 4 Artus-Legenden dann quasi durch die Gegend geistern, würden Historiker nicht sagen, dass Artus eine historische Persönlichkeit war.
Mhm. Guter Punkt, ja. Okay, gehen wir ins nächste Kapitel. Das erste Kapitel, da ging es jetzt um Leute, die noch zu Lebzeiten von Jesus irgendwas hätten aufschnappen können oder auch eigene Zeugen hätten sein können. Und jetzt gehen wir also in der Zeit nach vorne und zwar zu Flavius Josephus, wird oft abgekürzt einfach als Josephus. Und er hat viele Bücher geschrieben, er war ein jüdischer Historiker und sein Hauptwerk, das hier eine Rolle spielt, ist das Testimonium Flavianum. Das sind also diese großen Stichwörter, die ihr euch merken müsst. Testimonium Flavianum von Josephus. Er lebte von circa 37 nach Christus bis circa 100 nach Christus, also kein Augenzeuge mehr. Aber es könnten zu seiner Zeit noch Augenzeugen gelebt haben, die es ihm dann erzählt haben oder so. Also schon interessant. Und in seinen Schriften kommt Jesus zwar vor, aber in der historisch-kritischen Bibelforschung besteht also ein klarer Konsens darüber, und zwar auch unter Theologen, dass diese Abschnitte in der Spätantike gefälscht wurden und dass da ein Abschnitt eingefügt wurde, der also Jesus erwähnt. Und ich werde es gleich vorlesen. Josephus fasste ja letztlich zusammen, was er gehört oder gelesen hatte. Das ist seine Arbeit. Er hat aufgeschnappt, so, was wurde so gesagt, was gibt es so für Quellen und so weiter. Er war dort kein eigener Zeuge. Und in dieser betreffenden Schrift geht es also jetzt darum, was er über Christen gehört hatte, und zwar Christen in Rom. Er hat einige Jahre in Rom gelebt, soweit ich weiß, seine letzten Jahre auch. Und er hat sich jetzt da praktisch gewundert, dass diese römischen Christen da ihren Jesus noch immer verehren, obwohl er doch gekreuzigt worden ist. Und das hat er irgendwie nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Und das Zitat, das da jetzt so berühmt ist, kommt jetzt. Und zwar, es lautet wie folgt, Zitat. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt ein Mensch nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. Und so zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmen unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und 1000 andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündet hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Zitat Ende. Das ist also das berühmte Testimonium Flavium. Und man geht davon aus, dass es eine Fälschung ist. Und ich will kurz die Gründe darlegen. Und zwar, diese Passage unterbricht den Fluss, den Textfluss seiner sonstigen Erzählung. Die Passage vorher und nachher schließt aneinander an. Und zwischendrin klingt es plötzlich wie so eine eingeschobene Werbesendung für Jesus, ne? Kurzer Commercial Break. Dann nächstes Argument. Josephus war selber Jude. Das wäre er aber nicht gewesen, wenn er wirklich davon überzeugt war, Jesus sei der Christus und eben kein Mensch, ne? Was er sagte, ja, wenn man ihn ein Mensch nennen kann und so, ne? Und er wäre jetzt von den Toten aufgestanden. Also wenn er das wirklich gedacht hätte, dann wäre er bestimmt kein Jude mehr geblieben. Nächstes Argument. Die Verwendung des Wortes Christus, das bedeutet Gesalbter, das wäre aber im damaligen Kontext erklärungsbedürftig gewesen. Er konnte nicht davon ausgehen, dass seine Leser, denen er das ja alles erklären will, das ist praktisch der Sinn seines Buches, dass denen das klar ist und er erklärt es aber nicht. Hingegen, wenn spätere Christen das aus ihrer Warte einfügen, denen war das ja klar und vielleicht auch schon in der Zeit mehr bekannt, später, dann wäre das klar gewesen, dass man sich gedacht hat, man müsste das nicht erklären. Dann nächstes Argument und letztes Argument. Frühere Kirchenväter zitierten diesen Text nicht, obwohl diese Kirchenväter ansonsten Josephus durchaus zitiert haben und ihn dann in Diskussionen über verschiedene Auslegungen des Alten Testaments und so weiter heranzogen. Also Josephus war jemand, der zitiert wurde in Auseinandersetzungen, zum Beispiel von Justin der Märtyrer oder Tertullian oder Kyprian von Karthago. Ich nenne diese Namen hier nur, dass ihr was zum Googlen habt oder auf Wikipedia nachlesen könnt. Ne? Diese haben diskutiert, was ist richtig, was ist falsch, wie muss man es auslegen, haben dabei Josephus zitiert, aber diese Passage gerade nicht erwähnt, obwohl das ja eigentlich die allerwichtigste Passage war. Und seit wann weiß man das? Diese Annahme, dass es eine Fälschung ist, ist keineswegs eine Erkenntnis der Neuzeit, sondern in christlichen Lexika findet man eine solche Einschätzung bereits seit dem Jahr 1592. Und da habe ich ein Zitat gefunden und es lautet wie folgt, Zitat, Lukas Osiander der Ältere erklärte das Testimum Flavianum in seiner 1592 gedruckten Kirchengeschichte für unecht mit dem Argument, wenn Josephus das geschrieben hätte, wäre er Christ geworden, davon sei aber in seinem restlichen Werk nichts zu merken. Zitat Ende von Lukas Osiander der Ältere, der so ein Kirchenlexikon geschrieben hatte. Das bedeutet, dass die heutigen Christen, die immer noch mit Josephus argumentieren, eine seit über 400 Jahren etablierte Widerlegung ignorieren, die selbst unter kirchlichen Fachleuten etabliert ist. So hartnäckig ist es. Ja, ich halte hier mal an. Christian, war das erstmal so richtig? Deckt sich das mit deinem Wissen? Du hast ja schon früher immer Beiträge gemacht aus dieser frühen Kirchengeschichte. Möchtest du was anmerken, irgendwas korrigieren?
Ja, ich möchte es noch mit weiteren Argumenten würzen.
Gerne.
Erstmal, es gibt Stellen von dem Buch, also es gibt Versionen von dem Buch, wo das überhaupt nicht vorkommt, wurde auch überliefert. Mhm. Also es gibt Bücher damit und Bücher ohne. Und jetzt können Sie denken, was ist das Richtige? Dann zweitens, man weiß auch, wie das wohl eingefügt worden ist. Das muss man ja auch erklären dem Zuhörer, wie das passiert, wie konnte das überhaupt passieren. Nun, Bücher mussten immer regelmäßig abgeschrieben werden. Und dann gab es sozusagen, wenn am Rand irgendwas gestanden hat, dann haben es die dummen Schreiber einfach reingekopiert, reingeschrieben. Das hat man auch bei anderen Stellen gesehen. Und jetzt diese Stelle ist möglicherweise so entstanden, dass einer geschrieben hat, dieser war der Christus, hat er reingeschrieben in der ersten Abschreibversion. Und dann hat da jemand, nachdem ich quasi diese Stelle schon quasi reingeschrieben habe, bei der ersten Version, hat dann jemand anders dann noch den Rest außenrum geschrieben und man vermutet aufgrund der sozusagen Textes, der drinsteht, dass es Eusebius selber war, der das reingeschrieben hat. Also man hat also quasi auch schon einen Verdächtigen, weil Eusebius quasi genau diese Art von Formulierung verwendet hat, wie er in dem Text da vorgekommen ist. Und diese Formulierungen decken sich auch nicht sozusagen grammatikalisch und von der Wortwahl mit dem restlichen Teil von dem Buch. Das heißt, man hat da sehr, sehr viele Argumente, warum das wahrscheinlich vollständig eingeschoben worden ist.
So, jetzt habe ich noch eine Zugabe und zwar in diesem Buch von Josephus gibt es noch eine weitere Passage, die ebenfalls sehr berühmt ist und zwar das ist die sogenannte Jakobsnotiz. Also Flavius Josephus erwähnt die Hinrichtung des Jakobus. Und Jakobus gilt als der Bruder von Jesus. Und es gab einen Hohepriester namens Hannas II. Das war ein sadduzäischer Priester. Und jetzt fällt also auch in diesem Kontext erneut der Name Jesus. Und aber eigentlich geht es in dieser Passage um Jakobus, den angeblichen Bruder von Jesus. Und ich lese euch das Zitat mal vor. Es lautet wie folgt. Zitat. Er versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor diesen den Bruder des Jesus, der Christus genannt wird, mit dem Namen Jakobus, sowie noch einige andere, die er der Gesetzübertretung anklagte und zur Steinigung führen ließ. Zitat Ende. Von Flavius Josephus. Also, Historiker erklären den Text so, Josephus habe hier nicht Jesus von Nazareth, sondern einen anderen Jesus, der vorher eine Rolle spielt, eigentlich gemeint. Und dieser andere Jesus heißt im Vollen Jesus bar Damneus. Dieses sowieso bar irgendwas, was bedeutet das genau? Der Sohn von dem und dem. Ne? Dass man ja wusste, wer jetzt genau, weil es da viele Jesusse gab oder Matthias oder was weiß ich was. Ne? Und das heißt dieses, ne? Also Jesus bar Damneus, ne? Das ist so eine genaue Bezeichnung, welcher Jesus jetzt gemeint ist. Und da steht es nicht, ne? Jesus von Nazareth oder Jesus von Josef, ne? Also der Sohn von dem Vater Josef, ja. Und so, sondern Jesus bar Damneus ist gemeint. Und dieser sei Machtkämpfen um das hohe Priesteramt zum Opfer gefallen. Und um diesen Machtkampf ging es eigentlich jetzt im Kontext in dieser Stelle. Und dieser Nebensatz, der Bruder von Jesus, und dann wird eingefügt, der Christus genannt wird. Und dieser Zusatz, der Christus genannt wird, das sei jetzt später eingeschoben worden. Und wenn man das weglässt, dann geht es hier einfach nur um einen Jakobus. Das ist der Bruder von Jesus bar Damneus, also der Jesus, Sohn von dem und dem. Ne? Hat also dann im Grunde jetzt mit so einem heiligen Jesus gar nichts zu tun, wenn man diesen Einschub mit dem Christus weglässt. Und Christus ist wiederum unwahrscheinlich, dass es da von Josephus selber reingeschrieben wurde, weil er glaubte ja nicht, dass es irgend so einen Christus gegeben hat, sonst wäre er selber kein Jude gewesen. Also das können wir erkennen als eine Fälschung. Und es gibt aber auch Historiker, die werten diese Passage als authentisch. Aber wenn die authentisch gewesen wäre, dann müsste man ja irgendwann mal jetzt eine Passage finden, wo dieser Jesus genauer beschrieben wird. Diese Passage habe ich ja vorhin vorgelesen. Dort ist aber eigentlich bei allen Historikern, außer sie haben einen völligen Dachschaden, ist man sich einig, dass das nicht authentisch sein kann. So, und dann fehlt eine Erläuterung, wer ist jetzt dieser Jesus? Und dann ist es eben unplausibel. Also es passt vorne und hinten nicht zusammen. Irgendwie fehlt da was. Ja?
Wenn wir Christus lesen, dann haben wir immer Jesus Christus im Kopf. Aber Christus bedeutete das gar nicht damals. Das ist jetzt quasi erst durch 2000 Jahre Christentum wurde Christus zu Christus. Weil Christus heißt einfach nur der Gesalbte. Selbst wenn jetzt quasi Jesus Parthenemus als der Gesalbte bezeichnet worden wäre, dann hätte es sein können, dass ihn irgendein Priester mal gesalbt hat, vielleicht weil er gehofft hat, dass er König wird oder weil er eine besondere Salbung bekommen hat. Und das heißt aber nicht, dass es der Christus ist, weil es ganz viele Gesalbte gab damals. Das war einfach nur ein Anhängsel, das man rangeschrieben hätte. Das heißt, selbst wenn es original wäre, würde das nicht beweisen, dass dieser Jesus unser Jesus ist, den wir gerne suchen würden. Also doch, das nimmt dann auch wieder was weg, spricht aber auch dafür, wenn es an der einzigen Stelle Christus vorkommt, und damals eben die Bedeutung eben nicht damit verbunden war, dass es der Jesus Christus ist, dass die Fälschung plausibler wird und wahrscheinlicher. Denn wenn irgendwo nirgendwo über Gesalbte gesprochen wird, obwohl es sie damals auch gegeben haben müsste, weil es war eine Praxis, die einfach stattgefunden hat, dann muss das ein Einschub gewesen sein, wenn es nur an dieser Stelle ist. Das heißt, es macht das in zweifacher Hinsicht schwächer.
Hm. Ja, sieht nicht gut aus bis jetzt, ne? Was mich also misstrauisch macht, ist nicht nur, dass diese ganzen Quellen letztlich nichts taugen oder nicht stark genug sind, nicht eindeutig genug sind, sondern dass wir auch Tricks sehen.
Ja.
Ne? Und dann werde ich dann sehr, sehr, sehr vorsichtig irgendwie. Ne? Also, naja. Aber ich frage mich irgendwo, müsste man nicht diesem christlichen Argument irgendwo auch eine Chance geben? Weil wenn uns da gar nichts überzeugt, ne, was sollen die dann vorbringen? Das ist schon schwierig irgendwo. Auf der anderen Seite, Historiker könnten diese Frage durchaus beantworten, weil wir haben ja viele Zeugnisse von antiken Personen, wo man jetzt gut begründen kann. Ne? Sie haben Schriften geschrieben, sie wurden zitiert, sie haben sich da irgendwie, ne, also man sagt ja immer, ja, dann könntest du noch nicht mal Cäsar irgendwie belegen, aber Cäsar können wir durchaus belegen.
Es gibt sogar Statuen von ihm.
Ja.
Und man weiß, wie er ausgesehen hat.
Ja.
Bücher hat er geschrieben, Münzen, ja. Alles.
Und wenn man es jetzt nur mal sozusagen aus Pech nicht belegen kann, ja, dann ist es halt so. Dann haben wir halt Pech. Ne? Dann können wir uns ja die Welt auch nicht irgendwie schöner hinfantasieren, als sie irgendwie ist. Dann haben wir halt Pech gehabt. Ne?
Es kommt nur noch hinzu, dass ja Christen dafür bekannt sind, Sachen zu fälschen. Also in Nazareth sind die heute noch dabei und fälschen archäologische Artefakte, die dann quasi dann auf den wissenschaftlich versucht werden zu veröffentlichen und dann entlarvt wird, dass sie dann quasi einfach nur Sachen erfunden haben. Das ist sozusagen, es ist nicht so, dass sie völlig unschuldig in das Geschehen reinkommen. Wir wissen, dass es christliche Fälschungen schon immer gab und immer wieder produziert worden sind. Deswegen ist unser Skeptizismus da sehr angebracht.
Ja. Und dass man überhaupt auf diesen Begriff Nazareth kommt, ist ja schon eigentlich nicht eindeutig, sondern ja,
andere Stelle.
Der Nazoräer oder Nazireer oder Nazi irgendwas, man weiß nicht genau, ne? Aber Nazareth ist nicht so, dass man jetzt genau wüsste, ah ja, das ist ja ein Jesus aus Nazareth und so. Das ist, also heute wird es so gesehen, aber damals geht es aus dem Text so nicht hervor. Okay, aber wir wollen das Thema kompakt halten. Deswegen bleiben wir jetzt bei diesen schriftlichen Zeugen, die ich hier untersuche. Und das war also jetzt dieses große Kapitel mit dem Josephus. Also Strich drunter, das ist alles nichts wert. Die Dinge, die vielleicht so ein bisschen unentschieden sind, ne, die sind eben unentschieden. Und man kann also jedenfalls nicht daraus folgern, dass das irgendwie einem Beweis so mehr oder weniger nahe kommt, sondern sie sind sehr weit davon entfernt. Und damit dann gleich in das nächste Fundstück. Und zwar, jetzt geht's mal in den Talmud. Was ist der Talmud? Also der Talmud ist eine zentrale Textsammlung des rabbinischen Judentums und er besteht aus zwei Teilen. Das ist die Mishna und die Gemara. Und da geht es also um jüdische Gesetze, Traditionen, Ethik und auch so Erzählungen. Da steht da alles drin. Kann mich jetzt kurz fassen. Wikipedia ist euer Freund, wenn ihr mehr wissen wollt. Und dort wird Jesus erwähnt und ich zitiere das gleich mal aus den Sanhedrin, Vers 43a. Und er lautet wie folgt, Zitat. Am Vorabend des Passafestes hängte man Jeschu. 40 Tage zuvor hatte der Herold ausgerufen, er wird zur Steinigung hinausgeführt, weil er Zauberei getrieben und Israel verführt und abtrünnig gemacht hat. Wer etwas zu seiner Verteidigung zu sagen hat, der komme und sage es. Da aber nichts zu seiner Verteidigung vorgebracht wurde, so hängte man ihm am Vorabend des Passafestes. Zitat Ende aus dem Talmud. Und das klingt doch jetzt eigentlich doch ziemlich so, wie wir das in der Bibel kennen. So irgendwie, ne? 40 Tage,
ja.
Keiner wollte ihn verteidigen und dann hängte man ihm am Vorabend des Passafestes. Das Passafest war ja der Grund, warum Jesus da überhaupt nach Jerusalem gewandert ist. Und dann ist es alles nicht so gelaufen, wie er das irgendwie vorhatte. Beziehungsweise doch, er hat die göttliche Vorsehung erfüllt, aber wisst ihr ja alles, ne? Ja, was machen wir jetzt damit? Klingt ja erstmal ganz gut, oder?
Ja, es klingt auch insofern gut, weil Jeschu ist ja quasi in hebräischer Schrift genau das, so wie man Jesus schreiben würde. Das heißt, die Namensidentität ist gegeben. Wenn das stimmt, dann müsste man anstatt Kreuze Galgen aufhängen, denke ich mal.
Also ist komisch, ne? Also der Herold sagt jetzt, er wird zur Steinigung hinausgeführt. Und dann, aber der Vers endet, so hängte man ihn am Vorabend des Passafestes. Ist ein bisschen komisch.
Vielleicht damit man auf die Steine auf ihn wirft. Das ist so ein Zielwerfen dann. Ne?
Also ich,
oh, ich fürchte, es ist Blasphemie. Ich möchte noch dazu sagen, das Sanhedrin wurde im 5. Jahrhundert wahrscheinlich geschrieben. Also man kann jetzt hier nicht von Augenzeugen reden. Und es ist auch eine Reaktion auf das Christentum, das vorherrschend war dann. Ich meine, das macht es sehr interessant, dass eine andere Geschichte erzählt wird. Für mich hat es den Eindruck, dass es sehr viele Varianten noch im Christentum verbreitet waren, wie Jesus gestorben ist. Und Variantenreichtum spricht nicht für Historizität. Und dass es jetzt quasi so spät aufgeschrieben hat, spricht auch, dass es eine Reflexion war auf das Christentum und nicht originäre quasi Schriftstücke, die aus derselben Zeit gekommen ist. Weil das sind ja 5. Jahrhundert, das sind schon 400 Jahre dazwischen irgendwie, ne? Oder 300, ne? Wenn man das großzügig rechnet. Also insofern ist das zu weit eigentlich in der Zukunft.
Also ich fasse mal, du hast die wesentlichen Punkte sofort genannt. Guck mal, wir Atheisten, ne, du bist natürlich jetzt auch besonders erfahren, ne, man findet durchaus schnell die Knackpunkte und man kann das mit vorhandenem Wissen, das man sich so angelesen hat, kombinieren. Ne. Du hast im Grunde alles jetzt genau schon, ne? Aber ich werde es mal zusammenfassen und ganz kurz auf einen Punkt bringen, weil das ist ja so auch die Idee des Beitrags, dass man so eine ganz kurze Liste hat. Ne? Also, ich habe schon erzählt, der Talmud, ne, der hat also diese ganzen Gesetze drin und so weiter und Traditionen und Geschichten. Und der war aber erstmal lange Zeit eine mündliche Sammlung, ne, die man halt tradiert hat, mündlich. Und erst ab dem 3. Jahrhundert wurde es dann schriftlich niedergelegt und dann immer weitergeschrieben. Und du hast gesprochen vom 5. Jahrhundert. Ne? Aber wir wissen ja, dass diese Bücher eine lange Textgeschichte haben, bis sie dann ihre endgültige Form bekommen. Aber wir können sagen, ab dem 3. Jahrhundert gab es die Chance, dass irgendeiner was aufgeschrieben hätte. Ja. Und dann können wir mal großzügig sagen, das ist so die Stoppuhr, die wir da jetzt anhalten und sagen, okay, so alt waren dann diese mündlichen Traditionen. Und ja, und du hast ja auch gesagt, es ist, kann nur noch das sein, was damals gesagt wurde. Und man kann keinen Schluss ziehen, ob es historisch zutreffend ist. Es gibt uns Auskunft darüber, was erzählt wurde, was geglaubt wurde. Dann hast du gesagt, die christlichen Motive waren bereits bekannt. Es gab bereits ein Christentum. Vor allem gab es aber ja auch die Evangelien bereits. Und die Paulusbriefe waren ja noch früher. Also jemand, der im 3. bis 5. Jahrhundert gelebt hat, der hatte Zugang zum Neuen Testament. Und deswegen ist es überhaupt nicht verblüffend, dass da jetzt im Talmud irgendwas drinsteht und so. Und eher verblüffend, wie du gesagt hast, dass es dann auch unterschiedlich drinsteht. Wie doof kann man sein, wenn man das hätte nachlesen können. Ne? Interessant ist, dass es damals zu der Zeit immer noch viele Dispute gab zwischen Christen und Juden. Kann man sich ja vorstellen, ne? Da hat es geknallt. Und diese Talmudstelle könnte jetzt so eine Apologetik sein auf christliche Vorwürfe an die Juden. Und diese Vorwürfe an die Juden wurden jetzt also abgeschmettert mit so einer Apologetik. Und der Text bezeugt also sozusagen die jüdische Sicht auf diese Jesusgeschichte. Also der Text ist auf jeden Fall keine unabhängige historische Quelle. Und danach suchen wir ja. Ne? Da wird ja in den Foren gefragt, ja, es gibt ja keine unabhängigen Quellen. Dann sagt jemand, doch, hier, hier. Ne? Und der Talmud ist eben keine unabhängige historische Quelle, sondern verarbeitet vorhandene Traditionen und Quellen. Und hier ging es speziell um diesen Prozess und die nachfolgende Hinrichtung. Und that's it, ne? Das mehr ist da nicht drin.
Goethe hat auch über Mohammed geschrieben und das ist kein Beweis.
Richtig, ja. Also dann würde ich sagen, Christian, wenn du sonst keine Einwände hast, dann gehe ich in den nächsten Punkt. Machen wir ein bisschen Strecke, oder?
Ja,
ja. Ja, und zwar, jetzt gab es noch einige römische Autoren, und zwar eine ganze Menge. Ach, so Schreck, ja, ganz schön viele. Also, ich ratter die mal so durch. Der erste heißt Sueton. Ich hoffe, ihr sprecht es halbwegs korrekt aus. Und das war ein römischer Historiker, Sueton, und er erwähnt im Jahr 120 nach Christus in seinen Kaiserbiografien einen Erlass des damaligen Kaisers Claudius, das war das Jahr 49, der die Juden aus Rom ausgewiesen hat. Und das Zitat lautet wie folgt, also der Erlass kommt von diesem Kaiser Claudius, ne, Zitat: Die Juden, welche von einem gewissen Christus aufgehetzt, fortwährend Unruhe stifteten, vertrieb er aus Rom. Zitat Ende. Also hier wird ein gewisser Christus erwähnt. Und wie kann man das bewerten? Ich habe hier vier kurze Punkte. Sueton, der Autor, ging offenbar davon aus, dass der Anstifter dieser Unruhe in Rom war. Und das ist ja völliger Quatsch. Ja? Das passt überhaupt nicht zusammen mit Jesus.
Er kann ja fliegen.
Und Christus war damals etwas anderes als Christus. Christus mit E ist altgriechisch und heißt der Nützliche. Und das war ein gängiger Name und in Rom speziell als Sklavenname verbreitet, ne? Der Nützliche. Und Sueton könnte jetzt diesen Christus als einen Anführer eines lokalen jüdischen Aufstandes betrachtet haben, obwohl für dieses Jahr gar keine Aufzeichnungen über solche Aufstände existieren. Ne? Da gab es ja so Aufzeichnungen, was ist so passiert und so, und da war nichts, ne? Na gut, also irgendwie eine Verwechslung. Und Christos wurde auch als römische Aussprache für diesen griechischen Messias-Titel Christos verwendet und findet sich auch in einigen alten Handschriften des Neuen Testaments. Also es ging einfach ein bisschen durcheinander. Und daher könnte also Sueton von einer tatsächlich stattgefundenen Unruhe gehört haben, ohne jedoch zu wissen, dass also es der Anstifter des christlichen Glaubens war. Also Sueton spricht von einem Anstifter eines Aufstands. Und ohne dass es wollte, hat er jetzt den zu einem Anstifter eines christlichen Glaubens gemacht. Und er unterschied vermutlich noch gar nicht zwischen Juden und Christen. Hat es noch gar nicht mitbekommen, dass das da irgendwie, dass das eine kleine jüdische Splittergruppe ist. Hat er nicht gewusst. Ne? Also deswegen ist diese Bedeutung unsicher und kann also auch nicht als Beweis für die Existenz eines Gottessohnes gewertet werden. Und von irgendwelchen großen Eigenschaften hat er gar nicht berichtet. Er hätte dann irgendwie sagen müssen, ja, der hat auch Wunder gewirkt oder so, es fehlt da alles. Also es ist eine völlig unpassende Geschichte. So, das war Sueton. Gehen wir zum nächsten. Tacitus. Hat jeder schon mal, glaube ich, gehört. Ne? Aber wer war das nochmal? Tacitus war ein bedeutender römischer Historiker. Und gleichzeitig war er aber auch ein Senator des ersten und frühen zweiten Jahrhunderts nach Christus. Und seine Schriften sind eine wichtige Quelle zur römischen Geschichte. Und deswegen ist uns dieser Name auch so irgendwie hier und da schon mal über den Weg gelaufen. Und er schrieb jetzt etwa 100 Jahre nach der angeblichen Kreuzigung und verarbeitete jetzt christliche Quellen, aber vermutlich hauptsächlich so Hörensagen. Also das heißt, er hat Leute befragt. Sag mal, was wisst ihr zu dieser Geschichte? Ne, das ist praktisch so, wie wenn wir heute bei Wikipedia recherchieren, was wird so gesagt? Und dann tragen wir das so zusammen. Und damals waren halt die Leute die Quelle. Und sein Motiv, warum er das überhaupt gemacht hat, war, er wollte etwas über eine seltsame Sekte in seinem Verwaltungsgebiet, und hier spricht jetzt der Senator, ne, herausfinden. Und er bestätigt keineswegs irgendeinen Jesus, sondern sein Interesse galt den Christen als Sekte, als Glaubensgemeinschaft. Also er bestätigt das Vorhandensein dieser Glaubensgemeinschaft, dieser Christen, aber nicht das Vorhandensein von Jesus. Und beides ist ja unterschiedlich. Man braucht keinen Jesus, damit ein Glaube sich etabliert. Muss man schön auseinanderhalten. Ne? Und außerdem ist ja alles nur Hörensagen und deswegen ist es eben keine Quelle und kein Beweis. So viel zu Tacitus. Christian.
Man könnte natürlich, das Argument kommt sehr häufig, dass Christen ohne Jesus, wie soll das überhaupt gehen? Das ist doch ein Beweis, dass er existiert hat. Nun, die hätten ja auch Anhänger sein können von Joshua, der genauso geschrieben worden ist. Und das war der Jude, der quasi als erster dann Israel gelebt hat. Der Moses hat es ja nicht geschafft. Der hat ja in seinem Buch selbst davon geschrieben, dass er gestorben ist. Ne? Wie so Autobiografie, schreibt man auch gerne über seinen Tod. Aber Joshua war der Erste, der dann quasi Israel gelebt hat. Und den zu verehren nach dem Motto, wir sind jetzt vertrieben, wir kommen zurück und wir sind jetzt Anhänger von diesem Joshua, der genauso geschrieben wird wie Jeschu, würde auch Sinn machen unter den Juden, dass man den dann verehrt. Das heißt, solche Christen könnte es geben. Und Christus war wirklich nur ein Titel für einen König. Also nichts Besonderes.
Naja. Und heutige Christen sind ja ebenfalls ein Beweis dafür, dass das Vorhandensein einer göttlichen Figur nicht nötig ist, um innig daran zu glauben. Da muss man ja gar nicht erst in die Antike gehen. Ne? Okay, gehen wir zu dem nächsten Kandidaten und stellen ihn auf den Prüfstand. Christian, kennst du Plinis? Das sind kleine Pfannkuchen.
Ja.
Ja. Und hier habe ich jetzt Plinius der Jüngere. Das klingt lecker. Aber klingt schon ein bisschen nach Übergewicht, ne? Also man weiß nicht, ne?
Also. Ja, wenn die so jung sind, sind sie nicht gut.
Plinius war seit dem Jahr, also ungefähr 111, tätig als Statthalter in einem Ort namens Bithynien. Das liegt in der Türkei und heißt heute Izmit oder so ähnlich, wenn ich es richtig ausspreche. Und er war jetzt zuständig für Strafanzeigen, also Anzeigen. Ne? Wir stellen uns vor, eine Polizeiwache oder sowas. Ne? Für Anzeigen aus der Bevölkerung gegen dort lebende Christen. Und da gab es anscheinend eine Stelle, da konnte man sich dort beschweren. Und da hat er gearbeitet. Und es ging also um Prozesse gegen Christen, aber nicht, weil sie gläubig waren, sondern weil diese sich weigerten, den Kaiserkult auszuführen. Und von Jesus wusste er nichts. Und er behauptet es auch gar nicht. Es ging ihm also allein darum, wie man mit Sekten umgeht, die diesen Kaiserkult verweigern, der aber Vorschrift war. Und er hat dann, war da nicht zimperlich. Er hat dann auch gerne mal Leute gefoltert oder auch Hausangestellte gefoltert, um rauszukriegen, was sind das für Leute? Sind die gefährlich? Ist das Religion? Ne? Religion war ihm egal. Es war nur, er wollte nicht, dass da irgendwie sich was zusammenrottet gegen den Kaiser. Darum ging's. Sein Wissen hat er erhalten durch Gerüchte, was so erzählt wurde oder Leute, die in seiner Behörde arbeiteten und dann ihm erzählt hat, ja, hier, das, die verhalten sich so und so und das musste er ernst nehmen und das nicht und da hat er halt sein Wissen draus geschöpft. Das war also Plinius der Jüngere und es ist als Quelle, also als Beweis völlig untauglich. Gut, dann gehen wir gleich in eine kurze Liste mit der großen und verheißungsvollen Überschrift Sonstiges. Klingt jetzt nicht sehr spannend, ne? Aber da können wir schön schnell durchgehen. Der erste ist Tallus, nicht zu verwechseln mit Phallus. Tallus war ein...
So viel zum Niveau hier, ne? Also das Niveau ist jetzt echt durch den Keller.
Ich gebe alles, damit es ein bisschen unterhaltsam wird, ne? Also Phallus, meinetwegen, ja. Also Tallus war ein antiker Historiker. Vermutlich lebte er im ersten Jahrhundert nach Christus. Und er hat über Ereignisse im östlichen Mittelmeerraum berichtet. Und er schrieb auch über eine angebliche Dunkelheit während der Kreuzigung von Jesu. Und dummerweise sind seine Texte vollständig verloren, aber man kennt es, wenn er zitiert wurde bei anderen Autoren. Ne, wenn die geschrieben haben, ja, hier, der hat auch geschrieben, so und so. Dummerweise, wenn wir uns daran erinnern, also diese Sonnenfinsternis, die kommt ja vor bei Matthäus. Und Matthäus wurde geschrieben zwischen 70 und 90 nach Christus. Und da hat er das vermutlich her und er hat es also einfach selber zitiert. Also Tallus hat auch keine eigene Kenntnis. Das geht schon zeitlich nicht, weil er einfach zu spät geboren war. Und vermutlich lag ihm also das Matthäus-Evangelium vor oder zumindest Auszüge, hat es mal gehört. Dann nächster.
Nein, Entschuldigung, Christian? Kurze Frage. Gab es Sonnenfinsternis damals in der Gegend?
Keine
ist ein
Ahnung.
Astronomisches Ereignis. Also,
keine Ahnung.
Ne? Also
aber
ich meine, glaube nicht.
Aber jetzt direkt bei der oder gerade da, wo er sein Leben da aushauchte und so, das wäre schon ein Zufall gewesen.
Sonnenfinsternis sind nicht so häufig.
Nee. Ne?
Das sind so kleine Streifen, die über den Planeten huschen. Und wenn es eine gegeben hätten, dann hättest du die Christen schon tausendmal erzählt. Es gab keine. Ja, also
ist auch
das muss ein Wunder gewesen sein. Ne?
Ja, genau.
Oder ein Raumschiff. Raumschiff.
Raumschiff, genau. ja, da gibt es das, wurde sogar gefilmt.
Hm? Ja, ich, jetzt erinnere ich mich, ja.
Nächster ist Phlegon von Tralleis oder Tralleis. Er war ein griechischer Schriftsteller und Historiker. Er lebte im 2. Jahrhundert nach Christus und er ist bekannt für seine Chroniken. Er hat dort ungewöhnliche Naturereignisse oder wichtige historische Begebenheiten dokumentiert. Und er stützt sich jetzt auf diese Angaben von Tallus, den wir ja gerade hatten. Und deswegen gehört er von vornherein nicht in die Liste von eigenständigen Belegen. Aber manchmal findet man diesen Namen im Web. So, hier ein Beweis, hier, ich habe der Nächste, ne, was sagst du jetzt? Aber er kaut nur wieder, was er von Tallus gehört hat. Und auch der Kontext ist interessant, weil nämlich diesem Phlegon, wie gesagt, ging es um Naturereignisse im Wesentlichen. Und deswegen hat er sich vor allem über die Sonnenfinsternis da informieren wollen und hat das also aus diesem Tallus-Buch. Diesem Tallus ging es aber im Wesentlichen um diese Kreuzigung. Und diese Sonnenfinsternis ist im Grunde nur eine dramatische Ausschmückung, die man jetzt nicht wörtlich nehmen muss. Ne? Und der Phlegon denkt jetzt irgendwie, oh, hier schreibt einer was über eine Sonnenfinsternis. Aber der Zusammenhang heute ist ja völlig klar, dass das so nicht, dass der Zusammenhang so nicht war. Nächster, ein Mann namens Mara Bar Sarapion. Mara Bar Sarapion. Und er war ein Philosoph aus Syrien. Er wird der stoischen Philosophie zugerechnet und er lebte vermutlich im 1. oder im 2. Jahrhundert nach Christus. Und er hat jetzt einen Brief geschrieben, in dem er die Hinrichtung von, Zitat, dem weisen König erwähnt. Und dann denkt man sich, wer könnte das sein? Und es wird eben als Anspielung auf Jesus interpretiert. Und das Dumme ist aber, dieser Text ist eine fiktive, eine erfundene Erzählung. Und man weiß jetzt nicht, sollte es so eine Art Mini-Roman sein oder so, oder war das einfach auch vielleicht eine Übung, eine rhetorische Übung und so, weil es ein bisschen sehr kurz war und so. Aber der Autor kannte vermutlich das Matthäusevangelium und hat ein paar dieser Motive in dem Matthäusevangelium verarbeitet und da so kleine Geschichten draus gestrickt. Ne? Und der Originaltext ist verloren. Es gibt eine Abschrift aus dem 7. Jahrhundert. Und es kann von vornherein keine Beweiskraft haben, weil es einfach eine fiktive Erzählung ist und weil sie eine Sekundärquelle ist, also nicht zeitgenössisch und nur in Abschriften vorliegend. Eine Prüfung ist nicht möglich. Und Mara Bar Sarapion, dieser Autor, war kein Christ, wäre er aber gewesen, wenn er der Meinung gewesen wäre, es wäre also der weise König gewesen und deswegen ein Sohn Gottes oder irgendwie sowas. Können wir also abhaken. Und jetzt habe ich noch den allerletzten, bitte einen Tusch, und der heißt Lukian von Samosata. Es klingt so ein bisschen wie eine besonders fettarme Margarine. Er lebte von ca. 120 bis 180 nach Christus. Und den Text, um den es jetzt geht, schrieb er im Jahr 170. Und der ist allerdings nicht sehr schmeichelhaft für die Christen, sondern es ist ein Spottwerk. Er verspottete das Christentum, ne? Er war eben Satiriker und er hätte die ja nicht verspottet, wenn er wirklich gedacht hätte, er sei jetzt also da ein Gottessohn und so. Ne? Und das Gegenteil ist der Fall, er hat es abgestritten. Ne? Er hat sich mal lustig gemacht über die blöden Christen, so guckt euch die Christen an. Und seine Quellen bestanden, also ich meine, man könnte ja trotzdem sagen, okay, er war ein Satiriker, aber wo hat er das hergehabt? Es könnte sein, dass er eine Quelle verarbeitet, die tatsächlich richtig ist. Und was er dann daraus gemacht hat, war dann eben falsch. Aber die Quelle ist richtig. Ne? Aber seine Quellen bestanden aus Erzählungen und Anekdoten, die über Christen so im Umlauf waren. Ne, so das Geschwätz und Gerede der Leute. Weil die Christen kamen den Leuten ja damals sehr seltsam vor. Heute sehen wir die Christen so als den Normalfall an, aber damals war das halt eine sehr seltsame Sekte da mit ihrem komischen Jesus, der da gekreuzigt wurde, und das soll dann anscheinend der Gott der Welt sein und so, also was jetzt? Es kann also keine Rede davon sein, er hätte irgendwas über Jesus geschrieben, was man irgendwie als Anhaltspunkt für seine Existenz deuten könnte, sondern er bestätigt, und das kann man allerdings sagen, die Existenz von Christen. Und macht sich jetzt über sie lustig. Und das war die große Litanei aller Quellen, die man da irgendwie heranziehen kann. That's it, mehr gibt es nicht. Und das bedeutet, Christian, wir sind beim Ende und beim Fazit. Was machen wir jetzt damit? Bist du beeindruckt? Hat dich irgendwas überzeugt? Fandst du, irgendwas war nahe dran, nur knapp dabei? Was meinst du?
Ja, wir müssen natürlich erwähnen, dass das nur die außerbiblischen Stellen sind.
Ja, klar.
Die innerbiblischen Stellen sind natürlich reichhaltig mit Jesus gespickt, das wollen wir nicht leugnen, aber die wurden mit einer gewissen Motivation geschrieben. Und jetzt könnte man sagen, ja, die anderen wollten das nicht schreiben. Aber das beste Argument gegen die biblischen Schriften war für mich immer noch, Paulus weiß überhaupt nichts richtig erzählt von Jesus. Und Markus hat eine Struktur, die wirklich aus so einer sozusagen Homer abgeleitet ist, und Zwiebelstruktur, die dann sich quasi das zeigt, dass das konstruiert worden ist, die ganze Geschichte von Markus, sozusagen wirklich als literarisches Werk zu verstehen ist und nicht als Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt die außerbiblischen Stellen anschaut, ist das eigentlich erschreckend wenig für jemanden, der quasi die Welt verändert hat, der ihm Gott selbst runtergeschickt hat, um uns zu erklären, was gut und böse ist und uns die ganzen Sünden wegzunehmen. Ja, der hat sich ja schon was gedacht, dieser Gott, wenn er das gemacht hat. Es gibt ja die eine Ausflucht. Ja, entweder er war so großartig, gerade wenn es um Religion geht, es kann Jesus nicht großartig genug sein mit Wundern und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn es um Geschichte geht, kann man ihn nicht klein genug machen. Er war dann wieder so unbedeutend, dass ihn keiner gemerkt hat, dass er quasi wie ein Ninja durch Jerusalem durchgelaufen ist und keiner von den vielen Leuten, Jerusalem war ja nicht so groß, Muss man auch noch sehen. Das war jetzt keine Großstadt mit heutigen Vergleichnissen. Heute würde man sagen, es ist eine Kleinstadt oder eine Großstadt, sowas, Mittelstadt irgendwie. Da wird es doch jemandem aufgefallen sein, wenn die Geschichte passiert ist und hat es aufgeschrieben. Oder zumindest weitererzählt und jemand anders hat es dann aufgeschrieben. Und das führt eben dazu, dass es mich zu einem großen Jesus-Skeptizismus gemacht hat, der sagt, hier, ja, das Christentum hat eine Geschichte des Lügens und des Betrugs. Und wieso soll ich denen glauben, dass dann quasi der geschichtliche Teil stimmen würde? Da müsste ich halt noch bessere Beweise sehen. Bis dahin sehe ich das sehr skeptisch und kritisch und sage, okay, ich glaube erstmal nicht, dass Jesus historisch nachgewiesen ist. Und nach historischen Maßstäben ist es auch nicht.
Ja, und ich bin also froh, dass du das Wort Betrug in den Mund genommen hast. Dann kann ich das, dann bist du es gewesen, weil das wird uns doch heute von Priestern und auch so Laienpredigern und so Diskutanten doch immer so erzählt, dass das zweifelsfrei sicher ist, dass Jesus eine historische Figur ist. Und wie kann man das nur bestreiten? Und wenn wir aber jetzt hier mal drauf gucken, dann stellen wir fest, es ist nichts auch nur in die Nähe gekommen, was man da irgendwie als Beleg deuten könnte. Und diese Idee, dass das zweifelsfrei ist, dass also noch nicht mal ein Zweifel angebracht ist, das finde ich völlig abwegig und das ist unseriös, weil man kann ja irgendwie sagen, na, wenn es eine Chance gibt von 5%, das reicht mir, oder jemand anders sagt, wenn es eine Chance gibt von 30%, das reicht mir, ne? Das kann man ja dann so sagen, aber zweifelsfrei, das finde ich echt dreist und das ist genau das, was uns heutige Priester sagen, obwohl sie ja alle diese Informationen auch haben. Oder sie sind so in ihrem Glauben verrannt, dass sie es noch nie mal irgendwie überprüft haben. Aber das kann ich mir während eines langen Priesterlebens nicht vorstellen. Und ich halte das wirklich für Betrug. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ich finde, man kann nicht abstreiten, dass die ganzen Beweise und Hinweise alle zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Und man hat am Schluss nichts in der Hand. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet:
Scheiße bleibt Scheiße, selbst wenn sie vom Papst ist.
Anonym. Unbekannter Autor. Von ungefähr 100.000 vor unserer Zeit bis heute. Die Quelle wahren Wissens. Und das war die 148. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele 100 weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube, Facebook und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann hört rein bei unseren Kollegen von Mann glaubt es nicht, die auch einen tollen Podcast machen. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern. Eigentlich ist es nur einer heute, alle anderen sind irgendwie, haben die Pimpernellen bekommen. Christian, und ich bedanke mich bei den Zuhörern und außerdem bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss.
Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.